Kind wirklich so ein Marathon-Nukla ist, was in den ersten 48 Stunden gar nicht vom Busen loszukriegen ist, dann kann man zwischendurch auch mal den kleinen Finger nehmen. Das ist ja so ein ganz guter Ersatznuckel für die erste Babyzeit, wenn es im Wesentlichen um das Nuckeln geht und nicht um das Trinken. Aber so dieses, es darf nur 10 Minuten pro Seite oder es sollte mindestens 3 Stunden dazwischen sein, weil sonst mischt sich da irgendwelche Milch und so ein Quatsch. Das ist alles totaler Blödsinn. Euer Kind ist Experte und weiß, wann und wie lange es trinken möchte.
Hallo im Hebammsalon, der Podcast für deine Schwangerschaft und Babyzeit.
Evidence-based und entertaining,
Hebammen-Nähkästchen und Tacheles.
Leichte Muse und Deep Talk.
Und wir sind
Sissy Rasche
und Karin Danauer. Und bevor es losgeht im Hebammsalon, kommt jetzt ein bisschen Werbung.
Werbung und heute mit Veleda.
Der Bauchnabel eures Babys ist eine ganz sensible Stelle. Schließlich war euer Baby durch die Nabelschnur dort mit euch verbunden. Und nach der Geburt gilt es, den kleinen Bauchnabel richtig zu behandeln, bis der letzte Rest der Nabelschnur abgefallen ist.
Ich bin ja gespannt, wie du das siehst, Karin. Ich finde ja immer, also ich habe für mich jetzt in meiner Arbeit so entdeckt, je länger, also dass es immer besser ist, wenn man nicht so kurz abnabelt, dass der Bauchnabel dann einfach viel, viel besser abheilt. Also wenn das wirklich so die Nabelklemme, klar gibt es auch, dass man es Nabelbänder jetzt so, aber wenn man die Klemme sozusagen zu dicht gleich hinter dem Nabelgrund setzt, dass es einfach viel, viel länger dauert und je länger die Nabelschnur ist, dass es mit dem Abheilen einfach viel besser ist. Also das ist für mich immer so ein Tipp, wenn man die Geburtshilfe auch leitet sozusagen, das ist eine gute Sache. Und ansonsten ist beim Nabel einfach weniger als mehr, ne?
Immer. Ich hatte das lustigerweise gerade gestern, dass ich eine Klemme echt abgemacht habe. Mhm. Also es gibt da so ein spezielles kleines Werkzeug für Hebammen, weil das ja so ein Verschluss ist, diese Nabelklemme, die man eigentlich eben nicht wieder öffnen kann, weil der eben so nah am Nabelgrund war, dass der da geschubbert hat und so. Das ist auch echt was, wenn ihr euer Baby bekommt, was ihr im Kreißsaal auch fragen könnt, ob es möglich ist, dass das Baby so ein kleines bisschen, also ein paar Zentimeter reichen ja oft schon, dass der einfach da sich gut bewegen kann, ohne dass die Klemme so nah an der Haut schubbert und dem Nabel auch keine Beweglichkeit lässt, weil die Beweglichkeit ja wichtig ist, dass der dann auch gut abfallen kann. Absolut.
Für die Nabelpflege ist ja sozusagen eure Hebamme zuständig, die euch da begleitet in der Wochenbettbetreuung. Und wenn jetzt nichts ist, muss man einfach gar nichts machen. Sollte sie aber Auffälligkeiten feststellen, wird sie sich dann mit euch individuell mit euch besprechen. Und dafür ist es aber gut, ein hochwertiges Produkt zu nehmen. Und wie zum Beispiel das WC7-Pulver von Veleda. Das ermöglicht eine schnelle Abheilung des Nabelrestes und unterstützt einfach die Heilung.
Genau, und es vereinigt die wundheilungsfördernden und entzündungshemmenden Eigenschaften von Arnika, Calendula und Echinacea. Und das WC7-Pulver von Veleda aktiviert den Regenerationsprozess der Haut und stellt die natürliche Grenze zwischen innen und außen wieder her. Und zur Nabelpflege bei Neugeborenen kann man 3-mal täglich das Pulver dünn auf die betroffenen Stellen aufstreuen.
Ganz wichtig ist, dass das Pulver nicht in die Atemwege des Kindes gelangt. Deshalb sollte das Pulver insbesondere bei Säuglingen nicht im Bereich des Gesichtes aufgestreut werden. Wir setzen euch den Link zum Produkt wie immer in unsere Shownotes.
Werbung Ende. Ihr Lieben, heute ist wieder Dienstag und mit einer frischen Folge für euch. Ausgeruht und ausgeschlafen sitzen wir hier im Studio. Hallo Sissi.
Herzlich willkommen. Sie hat mich noch gar nicht gefragt, ob ich ausgeschlafen habe.
Das habe ich jetzt einfach mal so gesagt, weil ich dachte, dass...
Weil ich so gut aussehe?
Weil du so unfassbar gut aussiehst, wie immer. Genau, was ein bisschen Rouge alles rettet, ne?
Ich sag's ja.
Haben wir vergessen in der Mom-Hack-Folge. Rouge und Lippenstift. Fand ich, also war echt so ein knallroter Lippenstift. Das ist ein total wichtiger Moment.
Das steht dir auch gut. Egal wie, also ich finde bei mir, ich mag es bei mir einfach nicht so leiden. Aber du siehst immer toll aus, wenn du knalligen Lippenstift trägst.
Ja, jetzt haben wir 2 Jahre irgendwie nur noch Mund-Nasenschutz getragen. Jetzt habe ich es gerade mal gecheckt, dass man das nicht macht, bevor man sich einen Mund-Nasenschutz aufsetzt, wenn man dann irgendwie 3-mal am Tag die Maske wechselt. Aber ja. Lippenstifte. Es gab eine Zeit, da gab es Lippenstifte.
Ich sage ja immer nur Glow Foundation. Ja, unsere Schminktipps. Wollt ihr dazu eine Folge?
Oh, ich hab da von und Gretel, also auch jetzt keine bezahlte Werbung und so, aber die haben so ein super tolles, das ist so ein Ölzeugs mit so einem ganz bisschen Glitzerpartikel, das finde ich
dieses
auch super.
Priming Oil oder wie
nee,
das heißt
nicht Priming, ich habe so, siehst du, schlechte.
Ah, das haben mir jetzt schon mehrere gesagt, das ist ganz
das
toll.
Das ist super, ich liebe das. Mit so einem winzigen Tropfen, kostet natürlich ein Vermögen, ist aber super toll. Ich liebe das sehr. Mhm. Habe ich mir von meinem eigenen Geld gekauft.
Von deinem eigenen Geld.
Im Hebammsalon verdientes Geld. Muss man ja mal dazu sagen. Wenn man irgendwie, man darf ja nichts mehr empfehlen, ohne dass man entweder dazu sagt, ja,
Herzensempfehlung.
Oder dass man explizit sagt, nee, man hat es selber gekauft und will nichts dafür. Sondern will das einfach mal nur mal so erwähnen und mal so ein Mom-Hack halt. Ja. Ein Tipp
ist dir aufgefallen, dass auf diesem Tisch extra so ein Ding drauf ist, damit wir nicht immer, weil ich sehe gerade, wie du deine Blätter hier in der Hand hast.
Hier ist so Filz.
Ja, damit
Filz
wir nicht drauf. Laut sind, damit der Ton für euch
genau,
perfekt
und auch hier
ist.
Die, damit die Gläser, wenn man die hinstellt, wenn man jetzt dann nicht unbedingt schlürft.
Ist der Ton gut. Ja.
Oder so, dann, oder das Glas zu laut einschenkt, wenn man das Glas hinstellt, hört man das nicht. Wir rascheln trotzdem ein bisschen mit unserem Papier und wir haben heute eine kurze Folge für euch.
Ich will jetzt noch ganz kurz hier wieder nochmal.
Sissi unterbricht tausendmal mein tolles Intro. Bitte sehr.
Gleich kannst du dein Intro
Frau
machen.
Raschel.
Weil ich habe jetzt hier wieder gesagt, so, wir haben jetzt hier wieder noch so ein bisschen über Schminke und so geredet. Hast du dir schon mal manchmal Bewertungen durchgelesen?
Von
ja,
was?
Ja, von unserem Podcast.
Nee, noch nie. Nee, ohne Scheiß, aber
neulich,
kein einziges
neulich
Mal.
Neulich habe ich das mal gemacht, weiß auch nicht. Also als wenn ich Langeweile hätte in meinem Leben. Not. Die zwei Hebammen labern, hatte eine irgendwie geschrieben, so, ja, erstmal bevor sie auf den Punkt kommen, zu viel über Schminke, so wie heute wahrscheinlich, so fand ich ja. Also einige Leute sind wirklich böse.
Also ganz, ich lese ja tatsächlich, wenn ich Rezensionen, ich lese mein Buch Rezensionen, die lese ich aber auch nicht alle, aber da lese ich natürlich
die Bösen,
die Ein-Sterne-Rezension zuerst. Und dann habe ich natürlich so richtig schlechte Laune, sollte man auch nicht machen, aber mittlerweile geht mir das zum Glück relativ am Popo vorbei.
Okay. Also ich finde es nämlich immer schön, wenn wir auch noch ein bisschen lesen und ich weiß immer, dass die meisten von euch es auch mal cool finden,
ja,
wenn wir noch ein bisschen hier erzählen, was so los ist. Also Glow Foundation und du findest mal raus, wie dein Glitzerzeug da heißt.
Ja,
wissen.
Ja. Ja, ja.
Gut, so und jetzt darf Karen, ich rolle ihr den roten, rosanen Teppich aus und darf das Intro für unsere.
Ich habe es schon wieder vergessen, es gibt kein Intro, wir haben ja heute eine knackige, kurze Folge für euch und weil der Titel ja dann immer schon so viel verspricht, wir haben uns ausgedacht, was sind unsere 5 wichtigsten Still-Hacks.
Tipps. Und da dürfen wir jetzt nicht so lange reden.
Nee, genau.
Das,
weil
das
damit
fällt
kurz
uns schwer.
Und knackig bleibt. Genau. So. Und wir haben einfach tatsächlich überlegt, so, wenn wir die auch so in eine Reihenfolge bringen würden. Und was sind dann wirklich die 5 wichtigen Sachen? Einige sind relativ banal, wenn man jetzt sozusagen wie wir den ganzen Tag über Stillen redet. Aber in dieser Zusammenfassung vielleicht nochmal gut. Was sind wirklich die 5 wichtigsten Sachen?
Ist auch eine coole Folge, die ihr dann danach, wir müssen jetzt immer aufnehmen, aber ich bin davon überzeugt, dass sie cool wird, die man gut an Verwandte und an die an Leute, die einen begleiten,
ja,
auch, also jetzt kein Fachpersonal,
ja,
weiterleiten
Omas.
Kann, die Omas und wie das so abläuft, weil wir werden dann nochmal kurz diese ein paar Mythen auch nehmen. So,
ja, sehr gut.
Wir fangen an mit dem ersten Tipp von uns beiden.
Der ist richtig gut drauf heute. Der erste wichtige Tipp vor der Geburt. Ne? Stillen fängt natürlich erst an, wenn das Baby da ist. Aber es wird total unterschätzt, wie wertvoll es ist, wenn man sich vor der Geburt um das Stillen schon kümmert und sich angemessen informiert und vielleicht schon mal so ein paar Plan A, B, C irgendwie sich überlegt, was einem noch helfend und unterstützen könnte. Weil das Wissen ums Stillen, das haben wir sozusagen nicht mit der Muttermilch aufgesogen, sondern wir müssen uns das erstmal aneignen. Wir haben so wenig Role Models, das Stillen ist sozusagen in der Gesellschaft, findet ja im Wesentlichen nicht öffentlich statt, manchmal schon im öffentlichen Raum, aber meistens sieht man dann nicht so viel davon, wie immer behauptet wird, von irgendwelchen Müttern, die ungeniert ihre Brüste überall auspacken, das ist ja Blödsinn, man sieht ja wirklich, von Brüsten sieht man da nichts, man sieht immer nur ein zufrieden nuckelndes Baby, was ja den Nippel dann in dem Moment im Mund hat und so, aber man weiß eigentlich nicht so viel darüber und das ist wichtig, dass man das in der Schwangerschaft tut, da habt ihr nämlich noch Zeit und wenn das dann nämlich losgeht, dann habt ihr eben keine Zeit mehr, um irgendwie schlaue Bücher zu lesen nebenbei. Deshalb kümmert euch um das Stillen schon in der Schwangerschaft.
Und damit meinen wir, dass man vielleicht auch guckt, wo gibt es Stillgruppen, wo finde ich in meiner Stadt, in meiner Umgebung Informationen über das Stillen, wenn es vielleicht auch mal komplizierter wird, wenn es nicht auf Anhieb klappt. Das sind einfach gut, wenn man diese Adressen und diese Tipps vielleicht spricht mit Freundinnen, die vielleicht schon ein Kind haben und die gestillt haben, darüber. Also dieses Ganze, was Stillen bedeutet in der Umgebung und so weiter, ist wirklich gut, einfach vorher schon mal mit in Berührung kommen, weil wir haben nicht mehr dieses Dorf, wo das richtig früher, nicht in den 70er Jahren, wo das Stillen abgeschafft wurde, sondern davor, wo das auch von Mutter auf Tochter weitergegeben wurde. Das ist so ein bisschen verlassen und man sieht halt nicht mehr so viele stillende Menschen. Das heißt, die meisten Frauen kommen wirklich erst beim ersten Kind, wenn es dann da ist, damit in Berührung und vorher gar nicht. Und dann dieses vorher Stillen, auch wie sieht es aus, wenn eine Frau ein Kind anlegt, ne? Also solche Sachen sind einfach uns total wichtig.
Absolut. Und da gibt's vielleicht zwei ganz konkrete Tipps, verlinken wir euch alle in unseren Shownotes. Nämlich einmal ein gutes Buch lesen. Intuitives Stillen, finde ich, ist zum Beispiel das Beste auf dem deutschen Markt, was ich im Moment kenne, von Regina Gresens. Schöne Grüße nach Hamburg. Und Videos angucken. Also, weil das, was du eben gesagt hast, so wie sieht denn das genau aus? Also jetzt mal in Nahaufnahme, was macht denn so ein Kind überhaupt da mit seinem Mund, außer dass es den aufmacht? Aber wie genau macht es den auf? Und was macht es mit seinen Lippen, mit seiner Zunge? Wie genau kann ich ihm helfen, die Brustwarze gut zu fassen? Was ist überhaupt die Brustwarze gut und richtig zu fassen? Dass man das im Detail wirklich mal sieht und auch so richtig und falsch sozusagen im Nebeneinander, um diese Details, wirklich diese Nuancen. Da gibt es einfach tolle Videos, die haben wir hier auch schon ein paar Mal erwähnt und auch immer noch mal verlinkt, machen wir auch noch mal heute. Guckt euch die an.
Sissy meldet sich gerade. Ich möchte noch eine Sache dazu sagen. Deine Brustwarze, Karin, braucht man nicht vorzubereiten.
Nee.
Das sind ja auch noch so
Abschrubbeln mit Lufferhandschuhen.
Genau, mit Zahnbürsten oder die müssen abhärten. Ne?
Gar nichts müssen die.
Das ist ein Mythos und das muss man nicht machen, weil es kommt nachher darauf an, dass das Kind richtig angelegt wird. Und eine andere Sache noch, was vor der Geburt beginnt, wenn ihr das Glück haben solltet, eine Hebammenbetreuung gefunden zu haben, die euch auch schon in der Schwangerschaft betreut. Ich frage, das haben wir auch schon öfter hier besprochen, wir fragen unsere Frauen, wie sieht ihre Brustwarze aus? Weil da gibt es natürlich viele unterschiedliche Formen an Brustwarzen, die man sich angucken kann. Euer Baby kennt keine anderen Brustwarzen, also es weiß nicht, wie die perfekte Brustwarze ist. Aber gerade wenn man wirklich komplett nach innen, also Schlupfwarzen und so hat, kann man schon mit Brustwarzenformen in der Schwangerschaft arbeiten. Das ist gar nicht so verkehrt.
Genau, und das ist quasi die einzige seltene Ausnahme,
wo wenn man was vorbereitet.
Für diese Vorbereitung sozusagen. Natürlich haben Brustwarzen alle Formen und Farben dieser Welt und so die Idee, meine Brustwarzen sind zu klein oder zu groß oder sowas. Also man wächst ja auch mit sowas auf, ne? Und hat irgendwie so eine eigene Idee, wie sind denn meine Brustwarzen? Und sie sind nicht zu klein oder zu groß. Für euer Baby sind sie perfekt. Und dennoch kann es manchmal ganz hilfreich sein, da vorher schon mal so einen Blick drauf zu werfen. Und das von mir aus auch, wenn es nur dazu ist, von der Hebamme sich die Bestätigung abzuholen, natürlich sind das wundervolle Brustwarzen für dein Baby zum Stillen. Und das wird jetzt nicht das Hinderungsgrund sein, warum irgendwas nicht klappt oder so. Ne? Das finde ich auch immer wichtig, dass man nicht sofort in so einem Defizitgefühl drin ist. Mein Körper ist mal wieder nicht gut genug und so. Absolut. Und unterschätzt mal nicht, also oft denken Frauen ja im Geburtsvorbereitungskurs, da höre ich ja, es ist ja auch noch gleichzeitig ein Stillkurs, ist es nicht. Geburtsvorbereitung, wie der Name schon sagt, beschäftigt sich hauptsächlich mit der Geburt. Wenn man Glück hat und ab und zu findet man nochmal einen kurzen Zeitslot, wo man auch noch ein bisschen was zum Stillen erzählen kann, aber die Geburtshilfe ist so komplex geworden und wir müssen in der Geburtsvorbereitung so viele Sachen auffangen, weil sie mit zu wenig Zeit und zu wenig Hebammenbetreuung hier und da eben nicht mehr vorkommt, dass es häufig gar keinen Platz hat, dass man das Wochenbett und die Stillzeit, so wie es ihr gebühren würde, ausführlich noch im Geburtsvorbereitungskurs behandeln kann.
Aber da gibt es auch mittlerweile schöne Stillkurse.
Ja, gibt es auch online. Also auch für online. Diejenigen von euch, die in einer Kleinstadt wohnen, wo sowas natürlich nicht gibt.
Und ich finde es auch einfach bequem online. Also nicht, wenn es jetzt, also das hat ja wirklich auch ein paar Vorteile bekommen. Klar, es ist natürlich schön, man lernt dann auch schon Menschen kennen, aber trotzdem, dass wer da Lust drauf hat, so ein Stillvorbereitungskurs ist auf jeden Fall zu empfehlen. Es gibt auch einen, den ich verlinken würde.
Super.
Super.
Sowas lieben unsere Hörerinnen. Gehen wir weiter zu Punkt 2. Punkt 2 ist die glaube ich, zentrale Phase, wo ihr alle das erste Mal dann mit aller grauen Theorien die ersten Erfahrungen machen werdet, nämlich der Stillstart. Das ist so wichtig, dass wir dafür eine extra eigene Folge schon mal aufgenommen haben. Die könnt ihr nochmal zurückskippen und euch die dann nochmal anhören. Aber der Stillstart ist so wichtig.
Und warum? Weil es einfach die Bedingung für Stillen am Anfang gerade müssen stimmen, und wenn sie nicht optimal sind, braucht es einfach eine fachliche Hilfestellung, euch einfach gut ins Stillen zu bringen, weil es manchmal braucht man einen langen Atem. Mhm. Und zwei Beispiele sind sozusagen, solltet ihr eure Geburt, eine Bauchgeburt gehabt haben, ist natürlich das schon mal ein anderer Stillstand als bei einer vaginalen Geburt, weil euer Kind zwar auch ziemlich schnell bei euch ist, aber die Hormone wirken anders. Es kann natürlich nicht oft wird das Bonding ein bisschen verzögert und gestört. Deshalb ist es wichtig, die wichtigste Aufgabe auch für uns Hebammen, dass man nach einer Bauchgeburt sozusagen dieses Bonding dann optimal fördert. Und dazu gehört halt einfach dieser nackte Hautkontakt, das Baby einfach, manchmal geht es aber euch auch nicht so gut, dass es dann halt einfach auch nicht gleich so geht, wie man sich das vorstellt. Und das ist immer so eine Sache, wo dann einfach man geduldig sein muss und man das sehr engmaschig begleiten muss.
Genau, und weil auch so Erwartung und Realität manchmal so auseinanderfällt, ne? Man hat sich so sehr gefreut auf das Stillen und dann hat man so eine Idee, dass es einfach so ein super inniges, körperlich romantisches Ding ist mit dem Baby, dass es am Busen nuckelt und so. Auch nicht alle Frauen haben diese Ideen, dass es körperlich toll sein muss, dass man stillt. Aber wenn man sich einfach darauf freut und dem Ganzen positiv begegnet, dann ist es manchmal am Anfang dann schon für einige Frauen überraschend, dass es eben doch ein bisschen basteliger ist, als man so dachte, ne? Dass so ein Baby, bis das da erstmal nuckelt. Also ein Baby kommt ja mit eigenen Reflexen auf die Welt und ihr helft ihm dabei, aber dann rutscht die Brustwarze dann ständig weg und das Baby weint und weiß noch nicht so richtig, was es machen soll. Also ihr beide müsst das ja auch erstmal üben. Und ihr habt das ja beim ersten Kind zumindest, habt ihr das ja eben auch noch nie gemacht. Und auch das Pritzeln an der Brustwarze, also dass es am Anfang körperlich sich auch nicht immer angenehm anfühlt, sondern dass auch das ein Faktor ist, wo man vielleicht erstmal überrascht sein kann. Huch, das tut ein bisschen weh beim Ansaugen in der ersten Babyzeit. Mein Satz dazu ist, also wirklich und bisher zum Glück, stimmte das ja auch wirklich immer. Das geht vorbei. Ne, Stillen fühlt sich am Anfang anders an, weil die Schwangerschaftshormone noch im Körper sind und die Milch noch nicht fließt. Und beides macht sozusagen diese Empfindlichkeit an der Haut. Und das geht eben tatsächlich vorbei nach einigen Tagen, wenn das nicht der Fall sein sollte. Dann ist es immer Grund, da nochmal genau zu gucken. Aber am Anfang ist manches dann doch ein bisschen anders, als ihr euch das sozusagen so naiv-romantisch gewünscht und vorgestellt habt. Und ihr braucht da das, was du eben schon gesagt hast, manchmal einfach ein bisschen Geduld oder einen langen Atem, der meistens so lang gar nicht ist. Aber so die ersten 1-2 Wochen der Stillzeit sind die Phase des Einübens. Und wenn das dann vorbei ist, dann wird es auch sehr schnell sehr viel einfacher und ihr braucht nicht mehr 7 Arme und 5 Stillkissen.
Manchmal dauert es auch einfach 6-8 Wochen und deshalb ist da wieder der Punkt, dass halt auch so diese Wochenbettbetreuung abgedeckt sind und dass diese 2 Wochen nach der Geburt Urlaub von eurem Partner oder Partnerin oft nicht reichen, weil dann ist meistens noch nicht alles so eingeruft. Das kann sein, aber es gibt halt auch manchmal andere Verläufe und da braucht es halt einfach ganz viel Hilfestellung und dieses Umsorgtwerden von euch. Wichtig ist zu wissen, glaube ich, auch beim Stillstart auch einfach noch, dass Babys zu dem Zeitpunkt einfach super, super, super kleine Mengen trinken. Mhm. Na, das ist ein Punkt, der Magen ist winzig klein und es steigert sich täglich ein bisschen, aber dass sie wirklich mit ganz kleinen Mengen auskommen und dass sie ganz oft angelegt werden müssen, dass man sich wirklich beim ersten Mal, also wenn man das erste Mal stillt, die erste Stillbeziehung fängt, dass man wirklich davon erschlagen wird, so wie oft, das ist stündlich und dass das Baby einfach ganz, ganz viel trinken wird. Und da kommen wir zu dem Mythos, dass es früher natürlich anders gehandhabt ist, dass diese 4 Stunden Abstände oder auch 3 am Anfang nicht vom Vorteil sind, weil ihr müsst ja erstmal in die Milchbildung kommen. Da ist Milch da, eure Vormilch, aber um in die Milchbildung zu kommen, ist häufiges Anlegen in den ersten Tagen und auch später ganz, ganz wichtig. Und das wissen viele nicht und dort wird auch immer noch oft auch auf vielen Wochenbettstationen leider falsch beraten.
Also überhaupt jegliches Reglementieren, sei es im Abstand und manchmal aber auch in der Dauer, so, ne? Mhm. Was ja auch häufig noch gesagt wird, zu langes Nuckeln macht die Brustwarzen kaputt. Was so auch in dieser Weise nicht stimmt, ne? Also es ist natürlich dann schon, wenn ein Kind wirklich so ein Marathon-Nuckler ist, was in den ersten 48 Stunden gar nicht vom Busen loszukriegen ist, dann kann man zwischendurch auch mal den kleinen Finger nehmen. Das ist ja so ein ganz guter, sozusagen Ersatznuckel für die erste Babyzeit, wenn es im Wesentlichen um das Nuckeln geht und nicht um das Trinken. Ne, wenn eure Brust genug Stimulation erfährt, aber so dieses, es darf nur 10 Minuten pro Seite oder es sollte mindestens 3 Stunden dazwischen sein, weil sonst mischt sich da irgendwelche Milch und so ein Quatsch, das ist alles totaler Blödsinn. Das ist wichtig zu wissen, dass es da im Prinzip überhaupt keine Begrenzung gibt. Euer Kind ist Experte und weiß, wann und wie lange es trinken möchte und das ist dann auch richtig.
Genau. Stillstart, noch ein Punkt, ist sehr, sehr viel Hautkontakt, das hatten wir auch gesagt. Mhm. Und da ist es auch gut, diese Ruhe zu haben. Diese Ruhe einfach für euch und dass da nicht im Stundentakt der Besuch angeklackert kommt, weil das ist ja auch was diesen Stillstand dann hindert, weil man ist natürlich nicht vor jedem Familienmitglied oder vor jedem Freunden gerne nackt und liegt so. Deshalb sollte man sich gerade in dieser ersten Woche, in den ersten 2 Wochen da auch wirklich genau überlegen, wie viel Besuch tut uns gut, weil das auch natürlich auch immer sehr hinderlich sein kann für so einen guten Stillstand, weil dieser Körperkontakt einfach so wichtig ist für dich und dein Baby.
Genau. Kommen wir zu Punkt 3. Eine Sache, die das Stillen wahnsinnig erleichtert, die mit dem Stillen vielleicht so primär erstmal gar nichts zu tun hat, und das ist das Familienbett. Wenn ihr nachts miteinander schlaft, dann kriegt ihr tatsächlich netto mehr Schlafzeit, als wenn ihr nicht zusammen die Nacht verbringen. Man denkt ja immer, oh, wenn das Kind mit bei uns im Bett schläft, dann schläft man ja selber gar nicht. Und so, man quartiert das Kind aus, damit man dann besser oder länger schläft. Das Gegenteil ist ja der Fall. Einfach deshalb, weil ihr kleine, feine Mounts schneller mitkriegt. Das Kind wird gar nicht richtig wach und ihr auch nicht. Ihr stillt im Liegen und schlaft im besten Fall beide damit wieder ein. Und das erleichtert unglaublich die Nächte und führt auch dazu, dass ihr länger stillt tatsächlich, weil es euch einfach nicht so schwer fällt. Wie da hier auch in den meisten Fällen. Natürlich sitzen da draußen auch wieder Frauen, die zu Recht sagen, meine Nächte, ich kann nicht mehr und das ist alles so super anstrengend und ich brauche für mich meinen Freiraum, um gut zu schlafen. Alles richtig. Aber es ist einfach rein statistisch so, dass die Schlafzeit sich verbessert, auch die Eltern subjektiv ihre Schlafqualität als besser beschreiben, wenn das Kind bei euch schläft. Also Familienbett, das ist ja mittlerweile auch eigentlich Konsens, oder? Machen ja auch irgendwie. Was würdest du schätzen, wie viele Leute von unseren ZuhörerInnen machen das mit dem Familienbett?
Boah, ich bin so schlecht mit Zahlen.
Ja, aber so ein Gefühl mal so.
60?
Mehr.
Nee, Karin, du unterschätzt das. Es ist immer noch nicht so. Es wird immer noch dieses
Bubble-Ding immer noch.
Ja, es ist, glaube ich, immer noch so ein
Thema. Ich hätte jetzt echt gesagt 85.
Können wir eine Umfrage machen, aber glaube ich nicht.
Das machen wir mal. Wir machen mal auf Instagram eine Umfrage.
Ja. Zum Familienbett, genau, was wir denken, was eigentlich schon überall gelebt wird, kommt auch ein wichtiger Mythos, der auch immer noch da ist, ist dieses Stillabstände.
Ja. Was auch am Anfang, was wir eben schon hatten, aber was auch natürlich sich durchzieht.
Das durch die zieht gesamte sich durch, Schützeit, also ja. Dass dann die Milch, das viel zu, also wenn du jetzt stillst und dein Baby hat nach einer Stunde wieder Hunger und zeigt wirklich eindeutige Zeichen, dass gestillt werden möchte und dann gucken alle auf die Uhr oder in die App und nee, das kann nicht sein. So, und das macht dann Bauchschmerzen, weil die frische Milch auf die leicht verdaute, also Quatsch.
Ja, ja.
Quatsch. Das ist auch wirklich einfach wissenschaftlich bewiesen. Das ist nicht der Fall. Und häufiges Anlegen ist in der kompletten Stillzeit, und da sprechen wir auch über die Stillzeit nach dem 6. Monat, ganz wichtig. Und da sollte nicht auf die Uhr geguckt werden. Das sind wieder immer unterschiedliche Zeiten. Und auch wenn ihr dann vielleicht gerade mal, sagen wir mal, einen Monat das so hattet, kann es sich wieder ändern und ist ganz wichtig für die Milchbildung. Weil der häufigste Abstillgrund ist eigentlich ein zu wenig einiges anlegen des Kindes.
Ich finde auch, also wirklich, dass man das nochmal in reelle Zahlen setzt, ne? Wenn man immer so liest, so mindestens 6 Mahlzeiten soll ein Stillkind trinken, wo ich ganz ehrlich als stille Mutter immer dachte, die hat mein Kind schon mittags um 13 Uhr, die 6. Also so, ne? Zumindest hat es 6 Mal irgendwie an meinem Busen getrunken. Also wenn ich sozusagen von 0 Uhr an zähle, ist ja dann auch immer eine Frage, also wann fangen die jeweils gerechneten 24 Stunden an, ne? Aber ein Kind trinkt, also ein gestilltes Kind trinkt vollkommen realistischerweise mindestens 12 Mal in 24 Stunden. So, und das ist, ne, das macht dann summa summarum ungefähr alle 2 Stunden. Und das ist viel mehr normal, also sprich die Realität, als sowas wie alle 4 Stunden trinken Kind. Das wäre ja 6 Mal am Tag, alle 4 Stunden. Welches vollgestillte Kind, jetzt mal egal wie alt es ist, ob es 3 Monate oder 8 Monate, irgendwann kriegt das ja auch zusätzlich auch Beikost. Aber welches Kind, was vollgestillt ist, trinkt denn bitte nur 6 Mal am Tag? Ganz wenige, ganz wenige.
Ganz wenige. Und vor allen Dingen ist es so, also ich kann ja aus Erfahrung sprechen, weil ich ja jetzt auch hier sitze und tagsüber, vormittags gehe ich ja meist ein paar Stunden arbeiten, dass das Kind von meiner Mutter betreut, dass ich pumpe ab. Und dann ist es so, dass sie ganz klar, wenn sie mal nachmittags aufpasst, weil ich irgendwie was mit den Großen mache, ganz, da sagt sie, ne, da muss ich so viel Flaschen haben, dass, also, ja, so viel Muttermilch haben. Ja. Das ist ein ganz anderer Form. Das
kommen wir mit, verteilt, ne?
Ist nicht gleichmäßig verteilt, aber sie merkt sofort, ab 3 setzt die Zahl um und sie braucht viel mehr Mengen. So, ne? Also deshalb kann man das gar nicht so in diesen Rhythmus so gestalten. Mhm. Und ich finde wirklich, und das erleben wir wirklich, dass dieses weniger Anlegen einfach das ist ein super hoher Grund, dass der Milch nicht mehr da. Also das, diesen Stillrhythmus an euer Kind anzupassen, was das für ein Bedürfnis zeigt, ist super wichtig für eine lange und gute Stillzeit. Und sich da nicht von diesen ganzen Tabellen und Apps und so. Ja. Also
und das ist ja auch gerade für alle die eben Stillen und Erwerbsarbeit miteinander verbinden wollen, wo ja häufig dann die Kinder nicht mit anwesend sind, ebenso wichtig, ne, dass ihr natürlich stattdessen pumpt. Und dass ihr auch guckt, dass ihr die, wenn ihr so flexibel seid, wie du zum Beispiel bist, ob du deine Hausbesuche oder deine Termine vormittags oder nachmittags legst, ne, dass wenn man das in dem Rahmen mitgestalten kann, dass ihr einfach guckt, wie ist denn das bei meinem Baby? Wolf mag ja auch Kinder geben, da ist das umgekehrt, dass der Vormittag, da machen die ordentlich Betankung, um dann irgendwie am Nachmittag weniger zu brauchen und so. Also dass ihr da einfach guckt, wie sich das auch für euer Kind in seinem Biorhythmus und in seinen Bedürfnissen gut zusammenpasst, weil Flexibilität heißt ja immer sozusagen, also euer Baby ist von sich aus ja relativ wenig flexibel. Ne, die Flexibilität, dass ihr sozusagen so guckt, was unter diesen Bedingungen bestmöglich funktioniert, dass ihr da flexibel seid, finde ich auch nochmal total spannend. Also das mit deiner Mutter, ne, dass ihr sozusagen diese Verabredung habt.
Und dass
wir das aber auch immer vormittags im Podcast aufnehmen.
Und da, dass sie aber, wenn ihr sozusagen, ne, arbeiten und stillen funktioniert, aber es braucht eine Organisation und vor allen Dingen, da sind auch immer ganz viele erstaunt, wenn wir sagen, ja, die Milch wird weniger, weil in, sagen wir mal, 4 Stunden seid ihr weg, da hätte euer Kind ja wahrscheinlich schon 2 Mal getrunken und wenn man in diesen 4 Stunden dann sozusagen die Brust nicht stimuliert, ist es ja ganz klar, wenn man jetzt nicht irgendwie jemand ist, der sehr, sehr viel Milch von Haus aus immer hat, ne, es gibt ja da auch Unterschiede, dass ihr dann heute, und das ist ja auch, wenn ihr jetzt zum Beispiel irgendwo angestellt seid, ist es gesetzlich gesichert, dass ihr Zeit zum Stillen oder Pumpen bekommt und das, da muss man sich auch bewusst sein, das funktioniert alles, aber es ist eine Disziplin, da muss man halt gucken, was da für einen wichtig ist. Aber nur mal, dass es nochmal dazu gesagt.
Sie pumpt immer schon im Auto an der roten Ampel ab, damit sie das zwischendurch irgendwie hingetaktet kriegt. Ja, also manchmal ist es wirklich,
das,
ne,
war
auf dem Klo oder sonst. Ja, okay, ich muss das immer dann nochmal markieren. Aber ne, also nicht umsonst gibt es ja solche Pumpen, die das erlauben, dass man sozusagen auch schnell und flexibel irgendwie sein kann und nicht da erstmal so ein Gerät installieren muss und irgendwie mit 27 Komponenten irgendwie
zusammenbaut. Wenn ich jetzt hier was ganz persönlich sagen würde, mir ist es einfach unglaublich wichtig. Ne? Also für mich ist es so, ich liebe meine Arbeit und ich möchte stillen, ich liebe stillen. Und deshalb ist mir dieser Aufwand mit diesem Gepumpe und so, und so schlimm ist es nicht. Ich bin da jetzt auch eingespielt, aber es ist wichtig, viele von euch wissen es einfach nicht. Und deshalb betone ich das auch mal, das funktioniert, aber es bedarf einer gewissen Disziplin und dann, Und wenn man nicht stillen
möchte. Und
Prioritäten
einfach auch.
Genau.
Also so, ne, das
ist
auch jeder für sich entscheiden.
Ja. 4. Punkt. Wir sind heute so super strukturiert. I love it. Auch nochmal, immer wieder, wir können viele Dinge nicht oft genug sagen, ist, dass das Stillen im ersten Lebensjahr die Hauptnahrungsquelle eures Babys ist.
Oder die Muttermilchersatznahrung. In jedem Fall Milch.
Milch. Milch, Milch. Also, ganz, ganz wichtig. Und das könnt ihr auch bitte all euren Freunden, Verwandten und so weiter sagen. Hauptnahrungsquelle ist Muttermilch oder Muttermilchersatznahrung. Und die solltet ihr dann auch nicht, wenn ihr Muttermilchersatznahrung gebt, strecken, also weniger Löffel reinmachen. Auweia, das darf man nicht. Und die Beikost.
Oder mehr reinmachen, damit das Kind länger schläft, ja, oder so ein Quatsch. Ja. Ne? Also, das ist wirklich, das darf man echt nicht machen. Ne? Also, die Eiweißzusammensetzung zum Beispiel, die ist gemacht für euer Kind. Und die Zuckerzusammensetzung ist gemacht für euer Kind. Die Bauchspeicheldrüse und die Niere und all die Organe, die finden das überhaupt nicht super, wenn man da irgendwie mal denkt, oh, man kauft mal einen Löffel mehr oder weniger. Also, je nach dem, was man damit jetzt irgendwie bezwecken will. Nicht machen.
Genau, und deshalb ist der vierte Punkt für ein erfolgreiches Stillen. Es kommt ja oft so, dass wenn man Beikost einführt, also wir sprechen jetzt über Beikost, die ja so ab dem sechsten, zwischen den sechsten und achten Lebensmonat, manchmal auch etwas früher, aber eigentlich ist sechster Monat sozusagen der Start dafür, eingeführt wird, dass viele dann einfach denken und es nicht besser wissen, deshalb sagen wir es euch, dass dann das Stillen durch Brei oder Brei frei ersetzt werden soll, und das ist nicht der Fall. Also ihr sollt trotzdem weiterhin stillen und oder halt Muttermilchersatznahrung haben. Das ist auch wichtig für ein weiteres erfolgreiches Stillen, und es ist auch vorgesehen. Und da solltet ihr euch nicht durch falsche Ansagen vom Kinderarzt, ne, da weisen wir wieder darauf hin, dass Kinderärzte, wenn sie sich nicht selber durch ihre Elternschaft oder Fortbildung damit beschäftigt haben, in ihrem Medizinstudium sich zwei Stunden mit Beikost und Stillen beschäftigt haben und da dann wieder wirklich auf Fachpersonen, die euch und eure Ängste da nehmen können, auf die zugehen. Ganz, ganz wichtig.
Genau, also ich sage jetzt nochmal diesen schönen Satz, Beikost und nicht anstatt Kost. Wir haben auch eine Beikostfolge natürlich schon aufgenommen, wo wir genau darüber nochmal ausführlich sprechen. Das ist eben, also wie du gesagt hast, dass es eben kein Ersatz ist, sondern eine Ergänzung. Ne? Und dass es erst, also dass es auch unterschätzt wird, so nach dem Motto, im ersten Lebenshalbjahr stillt man voll und im zweiten Lebenshalbjahr stillt man ab oder so. Das mag dann irgendwann so sein, und wann ihr abstillt, ist sowieso eure Privatentscheidung. Aber die Idee, als würde das Kind jetzt plötzlich loslegen wie ein Scheunendrescher, weil ihr ihm einmal irgendwie einen Löffel Brei hingehalten habt, das ist eben nicht so. Also die rein biologische Hauptnahrungsquelle für ein Baby ist auch im zweiten Lebenshalbjahr immer noch Milch, in welcher Form auch immer. Kommen wir zu unserem Punkt 5. Und jetzt kommen wir zu so ein paar Tools, zu so ein paar Gadgets, zu so ein paar
Was braucht
Helfern.
Ihr für Stillen?
Genau, was sind so vielleicht auch Dinge, die man irgendwie so nicht vielleicht an jeder Ecke hört oder liest? Was können da Life-Changer sein, oder was gibt es heutzutage so Schickes, Modernes?
Ja, also ich glaube, da wird das jetzt hier nochmal so ein bisschen hin und her gespielt, also von Sachen, die man kaufen kann, oder aber auch von, wo wir wieder bei, zum Beispiel bei auch, wenn das Stillen vielleicht durch eine anstrengende Geburt wie eine Saugglockengeburt oder ein Kaiserschnitt nicht gut funktioniert, weil euer Kind nicht optimal an eure Brust geht, also es kann nicht gut angelegt werden, ist schon mal der erste Punkt, finde ich, so Osteopathie. Mhm. Ne? Wenn man Probleme beim Anlegen hat, ist immer ein Gedanke, kommt auch nicht jeder auf den ersten Blick, ist das geklärt? Oder wie ist das Zungenbändchen? Also auch so Sachen, wenn es beim Anlegen Probleme gibt, das heißt wunde Brustwarzen, die Anlegetechnik erstmal kontrolliert, da machen wir wieder unser Lieblingsvideo in die Shownotes, ne? Wie lege ich ein Kind richtig an, damit eure Brustwarzen nicht sind, aber dass es da halt auch weitere Therapeuten geht, die ihr brauchen könntet für das Baby, falls es irgendwelche Verspannungen gibt oder sie Blockaden durch die Geburt, was auch immer ein Problem für eine Stillbeziehung sein kann.
Genau, also im Sinne von, wenn irgendwas nicht gut klappt und von außen eigentlich sozusagen das Kind ist hungrig, es möchte also trinken, aber es kann irgendwie nicht. Oder eben, was du gesagt hast, es tut besonders doll weh den Frauen. Dann ist es immer wichtig herauszufinden, warum ist das denn so? Und da den ganzheitlichen Blick zu haben, ne? Und da, wie du eben gesagt hast, andere Disziplinen möglicherweise auch noch ins Boot zu holen, ne? Kann das Baby seine Halswirbelsäule und seinen Kopf Wirbelgelenk, also dieses obersten Halswirbelgelenk in der Verbindung zum Schädel, kann es das gut und frei bewegen? Wie waren die Geburtsbedingungen? All diese Dinge. Und es gibt eben auch, ne, im Bereich des Mundes, sei es irgendwelche Paresen oder irgendwelche Zungenbändchen oder so, dass man da einfach nochmal auch
Probleme Fachleute beim Vakuum aufbauen.
Ja,
ne?
Genau.
Mund öffnen ist auch eine Sache, dass man, das kann man auch schon mit Babys üben, dass man, wenn die das nicht richtig den Mund öffnen, kann man auch nicht optimal anlegen. Also das sind erstmal so die Sachen, wo man Personal braucht.
Das braucht einen kundigen Blick vor allen Dingen. Ja. Ne? Also wenn dann irgendwie die Nachtschwester sozusagen die Tür aufmacht im Dreibettzimmer und mal eben von hier bis zur Wand da guckt und das Kind sieht irgendwie so aus, als würde es da rumnuckeln. Also man muss wirklich, um die richtige Saugtechnik von einem Baby beurteilen können, genau hingucken und auch mal das Baby zum Beispiel am Finger saugen zu lassen, um zu gucken, was macht es denn da eigentlich mit seiner Zunge und seinem Gaumen. Und wenn es Probleme gibt, dann sowieso. Also da nochmal auf jeden Fall kundiges Fachpersonal zu Rate ziehen, immer eine gute Idee. Und dann gibt es auch noch Sachen. Es gibt Menschen, die haben wir, und es gibt dann auch noch Sachen. Und Sissi und ich sind ja großer Fan, zumal seit es das eben auch im Verleih gibt. Wenn Brustwarzen wund geworden sind, dann ist es, wie eben gesagt, und das schmälert das überhaupt nicht, wichtig zu wissen, warum sind die wund geworden und die Ursache zu beheben. Also oft eine noch nicht so gut eingeübte Saugtechnik vom Baby. So, wenn das Baby dann aber übt, weiterhin richtig und gut zu saugen, sind die Brustwarzen, wenn die einmal wund geworden sind, aber ja nun mal einmal verletzt und unter diesen Bedingungen, dass das Baby da ja auch weiterhin dran trinkt, mehrfach am Tag, ist es einfach hilfreich, zusätzlich die Wundheilung zu beschleunigen, weil es ist nichts, ist der größte Cockblocker, wie man so sagt, beim Stillen, wie die Brustwarze tut einfach verdammt weh, wenn ein Baby dran saugt. Also dieser Moment, wo man irgendwie sagt, oh, ich weiß, gleich tut es weh und man weiß, das Baby ist hungrig und will ja jetzt auch saugen und es ist nicht da, ist die Heilung zu unterstützen, zum Beispiel mit einem Softlaser. Und die sind eben sehr, 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 sehr teuer. Deshalb haben ganz, 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 ganz wenige Hebammen haben so ein Gerät, weil sie natürlich auch nicht von der Krankenkasse bezahlt wird, die Brustwarzen zu lasern. Aber man kann die neuerdings ausleihen.
Ihr könnt sie ausleihen.
Genau, ihr könnt die ausleihen. Könnt da einfach softlaserverleih.de,
verlinken
wir euch, könnt ihr euch so ein Ding nach Hause schicken lassen und ihr habt das dann am nächsten Tag, habt ihr das zu Hause, kriegt eine super tolle Beratung dazu, also ihr kriegt Infomaterial, könnt aber auch dort anrufen und fragen. Eure Hebamme kennt sich möglicherweise auch damit aus, ihr könnt das selber machen oder ihr könnt eure Hebamme bitten, das zu tun oder beides.
Und das Schöne ist halt einfach, ihr könnt es dann halt auch zweimal am Tag machen, weil
genau.
Es ist natürlich besser, gerade jeder, der schon mal wunde Brustwarzen hatte, der weiß, dann braucht man das jetzt und nicht erst in 2 Wochen. Und die Termine sozusagen, dass jetzt, wenn ihr eine Stillberaterin und eine Hebamme findet, die das macht, dann ist es natürlich zu euch zu kommen und so weiter. Das ist natürlich auch eine logistische Sache immer oder ihr auch dahin zu fahren, wenn ihr im Frühwochenbett seid. Also einfach alles nicht so einfach. Und von daher ist es einfach toll, sozusagen, wenn ihr das zu Hause selber machen könnt und sogar zweimal am Tag, so dass ihr diesen Laser gar nicht lange brauchen wird. Und wenn dann sozusagen die Ursache, warum eure Brustwarze grund will und es nicht mehr dazu kommt, haben wir hier eine Heilungsunterstützung und ihr könnt die Ursache vom Anlegen optimieren, dass es dann einfach dann auch das Thema durch ist.
Und es ist auch laientauglich, ne? Also es gibt verschiedene Einklassifizierungen, auch so, medizinische Geräte, Technikverordnung und so gibt es natürlich alles. Es gibt Profigeräte, die dürfen auch nur Menschen anwenden, die fachkundig sind. Strahlenschutzverordnung ist auch noch was. Aber es gibt eben auch Laiengeräte, die sozusagen von der Wellenlänge ein kleines bisschen anders sind, aber eben auch absolut tauglich sind für jegliche Form von Verletzungen, wie zum Beispiel an der Brustwarze, auch Dampfverletzungen oder Bauchgeburt, Narben kann man damit super lasern, bis hin zum Herpes und zu nach einem gezogenen Weisheitszahn.
Milchstau.
Also alles, wo ihr euch vorstellt, wo das Gewebe, wie sagst du immer so schön, das ist irgendwie Red Bull für die Zellen oder irgendwie sowas, ne?
Ja, Red Bull, dass sie einfach die Zellen sich schneller regenerieren und heilen können und das ist halt einfach, das aktiviert man halt mit diesem Laser. Wo wir bei wunden Brustwarzen sind, ist es einfach auch wichtig, dass ihr, bevor ihr anlegt, euch immer ein bisschen Muttermilch vorher auf die Brustwarze benetzt, weil die die Muttermilch hat auch einen Schutz, so dass es wie so eine kleine ja, Schutzschicht darüber ist, so dass halt eine trockene Brustwarze reißt natürlich schneller wieder ein als eine Brustwarze, die leicht mit Muttermilch benetzt ist. Und auch hier kommt Nippelbalm auch, dass man damit auch pflegen kann, weil Brustwarzen sollen nicht trocken sein, dann reißen sie einfach schneller wieder ein. Und wir kennen es selber alle, wenn man nachts sehr, sehr viel stillt und das ist dunkel und man dann das Anlegen nicht optimal macht, das ist ja jedem schon mal passiert, dann hat man morgens sozusagen das Ergebnis und da braucht es dann doch gerade in den ersten Wochen doch etwas mehr Pflege. Und da gibt es unterschiedliche Sachen. Nippelbalm ist gut zu haben. Es gibt noch Silberhütchen, die auch vielen Frauen sehr gut helfen. Erstmal, weil sie auch so ein Schutz sind, ne, dass man nicht irgendwo immer gegenkommt. Wenn man auch der feinste BH, die feinste Seide irgendwie, ne?
Der dann, Luftzug reicht ja, manchmal schon.
Genau, bei einigen Frauen, die so empfindlich sind, sind dann die Silberhütchen, die auch genau das unterstützen. Sie fördern feuchte Wundheilung und lassen deine Brustwarzen nicht aus, sondern mit einem Tropfen Muttermilch. Und es ist halt einfach wie so ein Schutz, dass man da nicht gegen schubbert.
Mhm. Genau, also wunde Brustwarzen, ein Riesenthema. Das war auch, also ich finde ja auch die Multimam-Kompressen toll. Die kann man im Übrigen durchschneiden. Mhm. Also die sind einfach relativ teuer, die sind so einzeln verpackt. Und meistens reicht es, wenn man so eine halbe sozusagen pro Brustwarze irgendwie benutzt. Und mein Nippelbalm natürlich. Also es ist wichtig, dass ihr einfach gute Sachen, also keine Vaseline auf eure Brustwarze schmieren oder so. Ne? Es gibt einfach auch da große Unterschiede in der Qualität. Lanolin ist häufig ein Bestandteil, das ist auch nicht vegan. Shea Butter ist häufig ein Bestandteil. Also diese Dinge, dass ihr auch Brustwarzen auch pflegt.
Zu den Multimam-Kompressen würde ich nur eine Sache, glaube ich, sagen, ist wichtig, wenn man die zu lange benutzt. Es ist so, dass einige Brustwarzen davon sehr weich werden.
Ja.
Und dann so sapschig und das auch manchmal ein Sor, also ein Pilz begünstigen kann. Da muss man so ein bisschen, dass man da auch mal im Wechsel arbeitet. Ne? Mhm. Die haben zwar ein sehr gutes Gefühl, aber man merkt das, wenn diese wirklich richtig weich und also so, ja, sapschig.
Also wenn ihr damit länger zu tun habt, ne, also üblicherweise sind wunde Brustwarzen ja eine Sache von 1-2 Wochen, so. Also ich sag das jetzt mal so, die absoluten meisten, so. Ich weiß, jetzt schreiben wieder auch ganz viele Frauen, dass es irgendwie 7 Wochen oder 8 Wochen gedauert hat und so, ne. Das kann eben auch natürlich so sein. Aber gerade wenn es so lange dauert, ist es eben wichtig, dass man auch so ein bisschen guckt, was man macht und was hilft. Also das heißt nicht, dass man jeden Tag die Strategie wechselt und jetzt nochmal dies und noch eine andere Salbe und so, aber dass man dann auch ein Gespür dafür kriegt, was tut einem gut. Und das sind durchaus unterschiedliche Sachen. Ne? Die einen Frauen schwören auf Produkt X und die anderen auf Produkt Y. Für die einen ist ein Silberhütchen total toll, für andere hat die ultimative Salbe irgendwie den Durchbruch gebracht, für die nächste war es das Lasern. Ne? Also dass ihr da irgendwie, ihr seid ja im besten Fall auch in fachlicher Begleitung eurer Hebammen. Wenn nicht, dann müsst ihr euch da selber durchwursteln und habt hier zumindest ein bisschen Anhaltspunkte bekommen. Aber das muss man eben auch immer so ein bisschen gucken. Bringt das, was ich da jetzt mache, bringt das auch einen guten Effekt?
Ja. Einen letzten Punkt dazu, was man noch bei Brustwarzen ist auch so ein Hack. Man kann sich sozusagen einen Stilldonut basteln, indem man eine alte Socke unten den Fuß abschneidet und man das dann so wickelt, als wenn es so ein kleiner Donut wäre und den kann man sich sozusagen, also die Brustwarze halt auch beim Heilen, gerade wenn sie sehr empfindlich frei liegt und man kann dann gut was darüber tragen, also ein BH, und dann ist sie geschützt und nichts rubbelt. Das ist auch, finde ich, eine sehr gute Sache, gerade in den ersten Tagen.
Sind auch einfach, weil die weich sind. Ne? Es gibt ja auch diese Brustwarzenschoner, diese Plastikschalen, die man irgendwie, also es gibt auch Leute, die schwören da drauf, aber die haben halt immer diese komische Plastikkante. Und ich finde auch so eine aus der Sockenstulpe sowas gekrempelt. Das
kann man natürlich auch kaufen, gibt es natürlich auch Fake, aber ganz einfach, was kann man Stilldonuts machen. So, das sind so die Tools bei wunden Brustwarzen. Aber eine Sache haben wir dann vergessen, da kommt auch die für weitere Stillsachen, die Rotlichtlampe hatten wir schon
mal. Genau, Rotlicht finde ich auch immer gut, bin ich auch ein großer Fan. Müsst ihr ein bisschen aufpassen, dass euer Baby nicht da reinguckt, ne? Dass ihr sozusagen das macht, wenn das Baby nicht am anderen Busen gerade trinkt zum Beispiel oder so, ne? Weil das eben auch Infrarotwellen sind, die sind für die Netzhaut, nicht so super geeignet. Also nicht wie bei den kleinen Ferkelchen oder so, das Baby unter die Rotlichtlampe legen, sondern hat auch eben eine heilende Wirkung, finde ich auch immer super. Ist meistens auch super angenehm, ne? Weil
angenehm.
Diese Wärme auch so toll
ist. Und dann zum nächsten Problem, wenn es zum Beispiel Milchstau ist, da ist die Rotlichtlampe super auch ja. für die Heilung.
Ja.
Und auch ein Hack ist sozusagen, falls ihr ein Klitoris-Vibrator habt oder das kann man auch mit einer ganz weichen elektrischen Zahnbürste machen. Das heißt, wenn man Verhärtung in der Brust hat, das ist ganz wichtig, vorsichtig. Ne? Also auch wenn ihr das nur mit den Händen massiert, ist es wichtig, vorsichtig, weil man das Gewebe verletzen kann. Und da eignet sich dann so ein Vibrator einfach super, den man rauflegen kann. Der hat eine einseitige Vibration, dieses leicht löst, diesen Milch, wenn sich da was gestaut hat. Oder halt mit der elektrischen Zahnbürste ist auch noch so ein kleiner Tipp, der
genau,
super
kann
ist.
Man auch durch die Klamotten machen. Aber ne, also die Hebamme hat gesagt, ich soll einen Vibrator kaufen. Könnt ihr dann jetzt irgendwie losgehen? Mhm. Ne, medizinische Indikation.
Medizinische Indikation.
Genau, also ne, das löst einfach, also wie Sissi schon gesagt hat, wenn ihr immer wieder einen Milchstau kriegt oder einfach so einzelne Zonen, oft sind das so die Außenseiten der Brüste, weil da einfach mehr Drüsengewebe drin ist, die immer mal wieder verhärtet sind oder knubbelig sich anfühlen oder so, mit so einem Auffliege, Vibrator heißt ihn, glaube ich, auch, kann man einfach immer so diese Stellen so ein bisschen locker schuckeln.
Auch da gibt es jetzt schon
locker machen.
Nur die dafür produziert wurden, ne?
Ja, natürlich. Da steht dann nicht Klitoris-Vibrator drauf, sondern nee. Milchstaulöser oder
ja,
was.
Ja, also, ja, klar. Ja, gibt es.
Ja, bestimmt. Also klar, gibt es. So, also es ist das gleiche Prinzip und eben auch bei einer elektrischen Zahnbürste. Da finde ich manchmal auch ganz gut, die umzudrehen, also die glatte Seite sozusagen dann zu nehmen. Und nicht die bürstige Seite sozusagen.
Ja, auf jeden Fall.
Ne, oder eben durch die Klamotten, aber so diese, oder manchmal reicht auch der Griff schon von so einer Zahnbürste, das so einfach so ein bisschen so auf diese Stellen zu legen, dass das vibriert sozusagen die gestauten Bezirke frei, kann man zur Unterstützung von dem Milchstau immer noch ganz gut nutzen. Das sind so die Sachen, die erfahrt ihr nur im Hebammensalon.
Mhm, das stimmt. Dann ist ja immer so ein Riesenthema, so brauche ich ein Stillkissen, brauche ich kein Stillkissen, so, ne? Auch da gehen natürlich bei euch die Meinungen. Ja. Es gibt Leute, die brauchen einfach ihr Stillkissen.
Ja. Und schleppen das überall mit hin.
Schleppen das überall mit hin, genau. Es gibt auch diese großen Teller-Stillkissen. Das ist
ich hatte echt nie eins, ne? Stillkissen.
Ich nutze auch, also es ist ganz schön, also ich finde, wenn man jetzt so zu Hause und auch im Bett liegt, dass man was unter den Armen hat, ne?
Klar, ich hatte natürlich Kissen. Ich habe mir das gut gepolstert. Das hieß dann nur nicht Stillkissen. Ich hatte so ein 40x80 oder 40x60 oder so, also so ein längliches, ja, schmales Kissen, was ich mir so auf den Schoß gelegt habe oder eben an die Seite, je nachdem, wie rum ich ihn, ne? Und das war auch richtig gut gefüllt. Das ist, glaube ich, das Allerwichtigste, dass es eben nicht ein Federkissen ist, wo alles rein versinkt, sondern das ist stützende, stabilisierende Kissen, dass ihr euren Ellbogen entspannt ablegen könnt, damit ihr euren Nacken nicht auch noch zusätzlich belastet.
Und es gibt manchmal diese kleinen Stillkissen, also so eher American, so kleineren, die sind einfach
unter den Arm klemmen, so ein bisschen.
Das ist schon ganz praktisch. Aber trotzdem ist es auch eine Sache, ihr solltet auch lernen zu stillen, ohne dass ihr ein Stillkissen bereit habt.
Klar, wenn man immer so ein 1,50 Meter langes Dinkelspelzkissen, was sau schwer ist und wo man immer erstmal am einen Ende schütteln muss, damit das ins andere reinrutscht und so. Bis dahin habe ich längst fertig gestillt.
Ja.
Das dann überall mit hinzuschleppen, ist dann auch nicht so kompatibel. Aber
also Situationen, wo man unbequem stillt, gibt es, sollten nicht die Häufigkeit sein. Mhm. Ansonsten ist es ganz wichtig, auch für immer dafür zu sorgen, dass eure Füße gut abgestützt sind, dass ihr gemütlich sitzt, damit die Milch gut fließen kann. Aber jeder weiß es, dass es auch Situationen gibt, wo es mal nicht ganz so bequem ist. Das ist dann auch in Ordnung. Aber hauptsächlich solltet ihr da für euch rausfinden, was für euch bequem ist.
Genau.
So, und das sind eigentlich so die 5 wichtigsten Schnelltipps von uns, worauf ihr achten solltet. Zu allen Unterpunkten haben wir Folgen schon gemacht, wo wir natürlich noch in die Tiefe reingehen, warum Muttermilch so unfassbar toll ist, wie der perfekte Stillstand ist, die Beikost-Folge, das nächtliche Stillen und Stillen überhaupt. Aber das mal so kurz und knackig zusammengefasst für euch, das sollte diese Folge sein und vor allen Dingen zum Weiterleiten an eure Freunde und Familie.
Genau. Und ihr könnt, das ist vielleicht auch nochmal ein kleiner Hinweis, und auf unserer Website www.hebammensalon.de, da gibt es auch eine Suchfunktion. Und wenn ihr da Stillen eintippt, dann kriegt ihr automatisch alle Stillfolgen rausgeworfen und könnt dann bei Spotify und Co. dann einfach schneller scrollen, wenn ihr wisst, Folge 17, das habe ich mir jetzt ausgedacht, und Folge 38 oder so, dann findet ihr die Folgen dann einfach schneller wieder, wenn das gerade euer Thema ist.
Genau. Wir bedanken uns fürs Zuhören und freuen uns auf eine neue Folge mit uns und wünschen euch erstmal eine gute und schöne Woche.
Bis zum nächsten Dienstag. Tschüss.
Tschüss.
Das war der Hebammensalon mit Sissi und Karin.
Produktion, Redaktion Julia Knörnschild.